ich heute mal. Wein und Weltfrieden. Wein und Weltfrieden, der Wein-Podcast, der Weingedanken, der Wein-philosophische Podcast mit meinem lieben Freund, Journalisten und Mittrinker Lars Fischer und
dem großartigen,
boah,
wunderbaren,
Dankeschön,
besten Gastgeber auf dem Planeten, Sevo Nietzsche. Das ist wirklich nicht dahingesagt, das meine ich ziemlich ernst.
Ich bin stolz auf dich.
Das habe ich aber auch auswendig gelernt, also einfach kam es mir jetzt auch nicht über die Lippen.
Dankeschön.
Nein, Spaß beiseite. Willkommen zurück, liebe Podcast. Was sagt man eigentlich? Sagt man Hörer?
Zuhörer, ja. Eigentlich Hörer. Mitfühler, Zuhörer, Mittrinker.
Leidensgenossen, Weggefährten.
Ist Genossen noch salonfähig? Ja, ich glaube schon, ne? Oder?
Ja. Also ja, man müsste natürlich auch über diese Gender-Thematik nachdenken, ja, ob das Genoss.
Müssen wir dieses Innen dann eigentlich mit, oder ist das?
Ja, es gab tatsächlich auch innerhalb der ARD durchaus eine Anweisung, das doch bitte auch zu beachten, nicht überzustrapazieren, ja, und die Sprache nicht zu verfälschen, aber dennoch doch irgendwie zu beachten. Und wird ja dann meistens, also liebe Genossinnen und Genossen,
ja,
also liebe Mitfühler und Mitfühlendinnen,
ja,
und liebe Genoss...
MittrinkerInnen.
Ja, auch das ist möglich.
Ja, ja.
Also hallo an alle da draußen. Vielleicht wäre jetzt so die
Man könnte es mit Prost, aber es wäre dann so letztendlich. Und aber
Prostin.
Komischerweise, nee, sagt man beim Wein nicht Prost, ne? Man sagt einen schlauen Trinkspruch und was Philosophisches, nee, aber kein Prost. Das ist irgendwie so die Biernummer. Oder irgendwie Weinfest. Aber so Prost klingt so profan, obwohl es eigentlich was Herzliches ist. Aber ich wüsste jetzt kein auf ihr Wohl da draußen, auf euer Wohl. Ihr duzt ja bei den Medien.
Ja,
fühlt man sich da eigentlich gut, wenn man ständig...
Also ich bin ein hartnäckiger Duzer. Ja, hat mich noch nicht oft oder fast noch nie so in Schwierigkeiten gebracht, aber durchaus ab und an meine Grenzen, weil ich einfach völlig unbewusst duze.
Hm.
Und da bin ich eigentlich sehr ordentlich erzogen worden und mir ist schon klar, dass ich dass der ältere, erfahrene Würdenträgerinnen, also der mehr Ahnung vom Leben hat, dass der einem das Du anbieten muss und eben nicht als ich als der hergelaufene Vagabund, aber ich duze trotzdem erstmal drauf
los. Gänge es bei dir so weit, dass du, würdest du dem Bundespräsidenten gegenüberstehen, den auch duzen würdest? Hättest du einen Dreh? Also mir fällt es allgemein, selbst bei Weingütern, bei Winzern, die ich noch nicht vielleicht so lange kenne, sondern wo ich eine gewisse Ehrfurcht vor habe, könnte ich intuitiv nicht duzen oder würde ich jetzt...
Nein, also bei so einer, gerade wenn dann jemand vor dir steht, der nun offensichtlich, augenscheinlich doch älter, erfahrener ist, den will ich, um Gottes Willen, will ich erstmal sitzen, ja, gar nicht. Wobei das dann, weißt du, bei uns, wenn man dann miteinander dreht, einen Tag miteinander verbringt, die man bei sehr emotionalen Momenten begleitet, dem wahnsinnig emotionale, intime Fragen stellt und sowas, dann erreicht man, auch wenn man sich überhaupt nicht kennt, innerhalb von allerkürzester Zeit so eine unheimliche Nähe, dass so ein Du irgendwie völlig, ja, also auch bei solchen Respektspersonen geht das rucki-zucki, dass dann auch der jemand Vergleichbares wie so ein Bundespräsident eben auch mal ihr und kannst du, mach doch mal und mach doch, also wo die dann selber so, oh Mensch Gott, habe ich die geduzt, aber gut, egal, denn das ist eher so eine Vater-Sohn-Geschichte.
Spricht man dann danach zum Sie zurück? Also würdest du
Ich würde in der Situation wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht auf dem Sie beharren, aber wenn er jetzt hartnäckig duzt, dann ist es aber auch meistens so, dass eben die Menschen, mit denen man dann dreht, das doch durchaus auch Profis sind und die dann tatsächlich ganz offiziell ein Du anbieten. Aber die dann auch einfach sagen, wollen wir es nicht vereinfachen, ich bin Herbert Heinz.
Ist aber nicht altersrelevant, sondern einfach vom, also du würdest einen 25-Jährigen, der überraschenderweise zum Vorstand des Blablabla gewählt wurde, genauso duzen.
Ja, das würde jetzt tralala. Tatsächlich, wenn ein 25-Jähriger da zum Vorstand, da könnte mir also aus Versehen durchaus schneller mal so ein Du rausrutschen, einfach weil man so in der Hektik von so einem Dreh mit all den Dingen, die da so verbunden sind, eben eine wahnsinnige Nähe hat. Ja, du hast ja Tonassistent, der dann den Leuten irgendwie am Dekolleté rumfummelt und so, das ist ja und so weiter. Ja, das ganze Team wuselt da durch so ein Haus oder irgendwie, wenn man da zugange ist. Und da ist man halt so ein Automatismus, da ist man ganz schnell bei einem Du, also nicht nur, dass ich da los duze, auch andersrum. Ja, also da wird von dir sowieso ausgegangen, dass man dich irgendwie duzt, also dass du geduzt wirst. Ich erinnere mich aber tatsächlich an unsere Dreharbeiten, dass ich erstmal bei den ganzen Winzern erstmal alle duze die bis heute und habe auch ältere Winzer habe ich geduzt, du nicht.
Ich habe es dann adaptiert von dir. Also oftmals bin ich dann mit umgeschwungen, manchmal auch zurück. Also es gibt so einige, die ich davor jahrelang gesiezt habe. Dann bin ich mit dir hingekommen, da wurde dann ein großes Du draus und einen in den Armen liegen. Also komischerweise hat Film eine Faszination, wo die Leute sich so persönlich gegenübertreten wie sonst auf irgendeiner Ebene. Und bei keinem bin ich eigentlich dann in Sie zurückverfallen, obwohl es mir manchmal schwerfällt, also mit dem Sie und ja, das. Also der Respekt vor dem Alter, den ich wahrscheinlich auch beim Wein pflege. Ich finde, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich wahnsinnig stolz auf dich bin, wiederum und zum wiederholten Male, dass du es verstehst und verstanden hast, alte und reife Weine zu trinken. Und ich bin bei jemanden, also bei WeintrinkerInnen, wenig klassifizierend oder sag jetzt irgendwie, oder der ist toll, der trinkt solche Weine oder der trinkt teure Weine, aber manchmal ist es eben so ein Zeugnis dafür, wenn jemand reife Weine und die Ehrwürdigkeit des Alters versteht, dass er eine gewisse Weinerfahrung, Weinneugier und eben auch eine gewisse Akzeptanz von ungewöhnlichen Aromen hat. Und das hast du, glaube ich, auch. Du trinkst ja gerne so die alten Knacker.
Die alten Knacker, die duze ich dann übrigens grundsätzlich. Also der alte Weißwein ist ein Du in meinem Haus. Und
das war witzig.
Ja, das war ehrlich. Ja, das Schlimme ist ja nochmal, dass du sogar über meinen Witz lachst. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass auf einen alten Weinmentor zurückgeht, der mich für diese alten Weißweine begeistert hat. Und der, glaube ich, aus der Richtung kam, ich will mal einen alten Wein probieren. Mir ist der alte Rotwein aus Frankreich dafür aber zu teuer. Lass uns doch mal gucken, was sonst noch geht. Und der hatte dann so viele alte Sachen da. Und
alte Sachen heißt 2-3 Jahre, 10, 20, 50, 100?
Nein, also bei einem also wir reden schon von 30, 40 Jahren. Ja. Und dazu kam noch eine ganz wunderbare ein Projekt, was wir eben jener Freund Karl und ich da pflegten. Der ist eigentlich ein Schwabe, es ging dann nach Leipzig, hat da irgendwie viel bewegt, viel getan, hat sich mit Kunst und auch eben Immobilien auseinandergesetzt und hatte da irgendwie immer einen Haufen Leute zugange und unter anderem auch so ein Entrümpelungsteam, was er da irgendwie immer beschäftigt hat und die ihm da irgendwie geholfen haben, so ein Handwerker. Und die haben so bei Wohnungsauflösungen und sowas, haben die immer eben auch die Weine mitgebracht und wussten, der Karl, der trinkt irgendwie gerne Wein und so. Und dann war so, also Flasche 1 Euro, egal was es ist. Und das war wahnsinnig lustig, weil die kamen dann teilweise dann mit 100 Flaschen an oder irgendwie sowas und hatten halt 100 Euro. Und da war ein Kracher dabei. Hm. Also 99% war der totale Ruß, ja. Aber wo dann wirklich, also du stellst die Flasche hin und wirklich wie aus dem Bilderbuch, klack, der Korken fällt innen runter, ja, weil das Ding ewig gestanden hat und ausgetrocknet. Oder halt so ein 1,49 Euro Rotwein, der wird halt auch nach 30 Jahren nicht besser. Wird er wirklich nicht. Also wir haben das alles aufgemacht und zumindest mal dran gerochen. Hm. Also einfach, weil das. Und man lernt ja wahnsinnig viel dabei. Total. Ja. Also auch wenn du an dem Abend, das ist manchmal ganz tragisch gewesen, haben irgendwie 50 Flaschen uns vorgenommen und nichts davon getrunken, weil es wirklich alles, also war out. Also wir hatten da auch durchaus Reserve auf Tasche.
Ja.
Und also an dieser Stelle, lieber Karl, wir müssen das, ich weiß nicht, ob es diese Connection noch gibt, aber wir müssen das wiederholen. Das war zutiefst unterhaltsam. Nein, also da kam das erste Mal so die Freude an Terpentin in mir auf. Und
ja. War das die Reserve auf Tasche, oder?
Nein, aber dann natürlich lernt man natürlich relativ schnell, wie verhalten sich tatsächlich alte Weine.
Hm.
Und ich hatte mit meiner Familie, also das Weingut Höfler, wir hatten das war vor 2 Jahren oder irgendwie sowas, wie das natürlich so ist, da hast du als Winzer, machst du eigene Weine, betreust aber auch von Freunden die Weinkeller und so weiter. Und einer hatte fertig irgendwie, wollte nicht mehr von dem ganzen Mist nicht mehr wissen. Und dann gesagt, hier, den Weinkeller könnt ihr haben, räumt aus, nehmt, was ihr davon trinken wollt, aber ich will von dem ganzen Kram nichts mehr wissen. Und der war schon recht umfänglich, ne? Das waren, keine Ahnung, 500 Flaschen oder so. Das heißt recht umfänglich, aber.
Du, das ist nicht schlecht. Also es ist ja oftmals ein Problem, was viele haben. Wir bekommen ja oftmals auch Keller angeboten, dass die mit dem Nachtrinken nicht mehr hinterherkommen. Also dass sie oftmals eine Phase haben, wo sie entweder neu kaufen oder nicht mehr so viel trinken, da können 500 Flaschen Belastung gehen, aber erzähl weiter.
Ja, nee, also, mein lieber Freund, auch das Problem haben wir, aber der hatte viele Freunde, die dann beim Leertrinken, also die werden dann angerufen, dann wird gekocht und dann wird der Keller sozusagen wieder auf einen
Stand
vernünftigen
gebracht.
Stand gebracht, ja, dass da wieder was reinpasst. Ja, und da wurde eben auch so ein Keller irgendwie, und dann haben wir uns dadurch alles, es war natürlich ganz viel Mist dabei, aber es waren so viele beeindruckende Sachen dabei. Also da war unter anderem, da war ein Champagner, 35 Jahre alt, aus einem, ja, ein anständiger, in dem Fall ein Gosset, der stand da wie neu. Also krass. Und ja, also das sind also Dinge, Momente gewesen, wo diese ganz alten Weine, es ist Wahnsinn, was mit denen passiert. Aber die grundsätzliche Erkenntnis ist natürlich schon, nur der handwerklich tolle, gute Wein überdauert auch die Jahre. Also, oder beziehungsweise ein Wein, der auch dazu, der grundsätzlich die Möglichkeiten hat.
Ich finde, man kann das oftmals nicht verallgemeinern. Also es ist, also für mich ist eine der größten Erkenntnisse gewesen, dass Wein kein Verfallsdatum hat. Also dass nirgendwo drauf gedruckt ist, trinkbar bis 31.12.2023, sondern dass es manchmal eben auch abnorme Gegebenheiten eines Weines durchaus interessant sein können, die eine gewisse Neugierde entlocken können, wo man sich einfach dem Wein gegenüber geben muss.
Wobei sagen muss, dass ich der ganz einfache Wein, also gerade jetzt der Weiße, der geht ganz schnell in die Untrinkbarkeit.
Ja, total, total. Also ich will auch nichts trinken, nur damit es ballert oder irgendwie, dass man sagt,
aber jetzt der Weiße hat eine, also wenn jetzt mal so, was durchaus so meine Favoriten wären, so ältere Moselrieslinge oder so, die gehen schon krasse Wege. Also da, es ist deutlich unerwartbarer, welche geschmacklichen Entwicklung die nehmen, als jetzt bei einem Bordeaux oder sowas, der sich so.
Finde ich absolut nicht. Also ja. Ich finde, ich habe während meiner Zeit im Weinhandel, habe ich Wein probieren auf eine ganz andere Art gelernt, insofern, dass man versucht, in die Zukunft zu probieren. Also wenn du dort vom Fass probierst, diese unfertigen Weine, so als würdest du eine Soße, die noch nicht fertig ist, probieren, musst du dir ja vorstellen, wie dieser Wein in 5, im schlimmsten Fall, wenn du es nicht verkauft bekommst, in 10 oder 20 Jahren schmeckt. Und dort habe ich dann eben auch teilweise ganz bewusst alte, richtig auch zu alte Sachen teilweise probiert und viel Erkenntnis über Wein bekommen, die ich zuvor eigentlich noch nicht hatte und die mir jetzt total spannend zur Seite stehen, diese Erkenntnisse. Und ich glaube eigentlich, eines der größten Erkenntnisse ist zum einen, dass man einen Wein viel zu schnell beurteilt. Wenn du einen alten Wein, also wenn ihr diese 100 Flaschen an einem oder die 50 Flaschen an einem Abend aufgemacht habt, dann ist es, glaube ich, oftmals dieses Problem gewesen, dass ihr den aufgemacht habt, reingerochen habt und den Wein dann sofort abgewählt hat. Also ein Wein, ihr werdet natürlich auch mit einem gewissen Bewusstsein, auch mit Wissen daran gegangen sein, aber ich hab einen alten Keller mal aufgekauft, wo, und du wirst erschrecken, Muscatella, Traminer, Müller-Thurgau aus dem Badischen, aus den 60er, 70er Jahren waren. Hätte nie jemand gekauft. Ich hatte größte Erlebnisse damit, weil die damals natürlich auch anders mit dem Wein umgegangen sind, die Wein teilweise völlig überschwefelt haben und die dadurch eben 30, 40, 50 Jahre überdauert haben und teilweise richtig spannend waren. Natürlich anders, als ich es von einem Müller-Thurgau, einem Muscatella, einem Traminer erwarte, aber richtig viel Reiz offenbart haben. Das Interessante dabei war aber eben, dass man, sobald man den Wein geöffnet hat, war der erstmal untrinkbar. Und hat sich dann nach und nach entwickelt. Und den Fehler machen oftmals, glaube ich, die meisten. Wenn sie zu Hause irgendeine Flasche aufmachen, riechen sie rein, sagen sie, ist absolut nicht meins, muss weg. Aber so ein Wein, war ja lange verschlossen. So als wenn du irgendwo 20, 30, 40 Jahre im dunklen Verlies in Einzelhaft bist, träumst von nichts anderem als von einem Lichtschein, dass irgendjemand die Kerze anmacht. Dann kommt jemand und hält einen Strahler rein, du zerbrichst erstmal. Dann bist du wieder dich an die neu gewonnene Freiheit gewöhnst, das dauert eine gewisse Zeit.
Wobei ich also eine kleine Unterscheidung noch machen muss. Also bei den Weinen, wo die aus so einer Haushaltsauflösungssammlung kommen, wo du davon ausgehen musst, dass sie wahrscheinlich nicht optimal gelagert wurden, ist das nochmal was anderes, wo du dann auch das Etikett siehst und weißt, okay, alles klar. Kann man trotzdem mal riechen, was passiert ist. Wir haben dann teilweise auch bei Sachen, die so völlig... aber lass das Glas mal stehen, mal gucken, wo der in der Stunde ist. Hm. Bei einem Keller, wo du weißt, okay, der ist gut gelagert gewesen, der ist jetzt ist nicht so, dass der irgendwie jeden Jahreswechsel mitgemacht hat mit irgendwie von 30 Grad plus nach 5 Grad runter. Da gehst du dann bei so einem, wenn du die alle aufmachst, anders ran. Wobei da wiederum immer das Problem war, dass das ganz oft passiert, dass bei der Hälfte der Weine waren die Etiketten weg. Also vergammelt, weggerieben oder schlicht einfach über die Jahre auch abgefallen. Hm. Und wenn man dann gar kein Indiz mehr hat,
was also, das sein könnte, ist manchmal aber auch spannend, den Wein als solches zu nehmen und dann einfach ohne...
Genau, und da ist natürlich immer ganz oft das Problem, dass du dir dann, oder dass bei solchen Kellergeschichten, sagst du dir, nimmst du dir eine Abendzeit und guckst da eben rein. Das, normalerweise müsste man es wahrscheinlich über ein paar Wochen machen und sich am Abend nur irgendwie 10 aufmachen und
gucken, was da passiert. Das macht doch keinen Spaß, also man muss nicht alles trinken.
Das war schon, also es ist schon cool, wenn du dann vor dieser Fülle von Flaschen bist und die aufmachen kannst.
Aber nach dem 10. bist du dann auch durch und sagst dann irgendwie... Ach.
Zumal es dann wirklich teilweise auch echt... krasse Gerüche sind, wenn du da so das Ding aufmachst und reinriechst, denkst du, what the hua? Und dann dreht sich in deinem Gesicht erstmal alles um. Und wobei ich total neugierig auf sowas bin. Ja. Also ich habe das anfänglich mal versucht, meiner Frau nahe zu bringen.
Da hat sie gesagt, du riechst schlimmer.
Also wie soll ich das jetzt verstehen? Aber die dann sagt, du mit deiner Leidenschaft für terpentinhaltige Getränke, das ist finde das toll, dass du das machst, aber das kannst du ganz hervorragend ohne mich machen. Du hast genügend Freunde, mit denen du das veranstalten kannst, bitte ohne mich. Das ist auch total fein, so eine Aussage.
Total.
Weil das eben eine Aufgabe ist. Ne? Ja. Das ist halt kein Wein, den du dir irgendwie zu irgendwas aufmachst.
Das ist dann Arbeitstrinken, finde ich mehr.
Das heißt, also Arbeitstrinken. Ich finde das total, ist wie so eine Reise. Du machst so ein Ding auf und denkst so, what the fuck? Und dann geht das so, dann finde ich, war auch so meine Erfahrung, dass diese ganz alten Weine sich unheimlich schnell an der Luft verändern.
Ja.
Also du machst einen auf, riechst einmal rein.
10 Minuten Zeit, die Flasche leer zu machen.
Ja, das auch keiner hinkriegt, aber so, und das riechst du einmal rein, trinkst ein bisschen, schmeckst, okay, alles klar, cool. Stellst ab, machst irgendwas anderes, nach einer halben Stunde oder sowas ist das Gegenteil und oder völlig anders. Und ich finde auch so diese physikalischen Erscheinungsmomente, ja, wie Viskosität, also wie fließt so ein Ding noch, ja? Oder ist das Wasser, ist das Sirup, was kommt dabei? Finde ich auch total spannend, ja. Und dann auch wirklich, wie mit welcher Idee ist der Winzer da vor 40, 50 Jahren rangegangen? Was ist dabei rausgekommen? Also wir haben das auch mal erlebt. Da waren natürlich die alten Silvaner-Flaschen, ne? Der alte
Boxbeutel.
Der alte Boxbeutel. Das siehst du den Flaschen dann ja tatsächlich auch an, was es eben ist. Und dann hast du auch ein paar alte Winzer. Und was, ihr habt noch einen? Oh cool, alles klar, komm ich mal vorbei. Wann macht ihr denn auf? Will ich auch nochmal sehen. Wir haben keinen mehr aus dem Jahrgang. Oh, wow, wow, wow. Und dann stehen alle wie so Kinder vor so einer 35 Jahre alten Flasche, machen die auf, riechen rein. Okay, dann hast du noch was anderes. Oder aber so krass, der steht noch da, also da ist noch tatsächlich noch Säure drin. Also ist auch noch schmeckbar, ist so ein Gerüst. Und ich finde das toll, ist wie so ein Ausstellungsbesuch, wie so eine Reise, auf die man sich
begibt. Ich glaube, so sollte man diese Weine auch betrachten, dass man sich auf die Weine zubewegt, versucht die Weine zu verstehen. Also normalerweise, wenn ich Wein probiere, gehe ich ja hin und der Wein muss mir etwas erzählen, muss mir seine Eigenschaften, seine Authentizität, seine Typizität darbieten. Aber bei so einem alten Wein, ist für mich wie so ein alter Mensch, da möchte ich etwas erfahren, gehe auf den zu und muss versuchen, ihn eben auch mit Wissen, mit Verständnis, mit Langsamkeit zu begegnen. und versuchen zu in ihn zu lesen. Und dann fängt es an, glaube ich, richtig spannend zu werden. Also ich finde, es gibt so verschiedene Indikatoren. Viele fragen ja, wann ist ein Wein fertig oder wann kann man ihn noch trinken? Man kann es, finde ich, immer ganz gut mit einem Apfel vergleichen. Also auch mit einer Apfelfarbe. Man sieht ja einen Apfel an, weil er nicht mehr essbar ist oder weil er einfach zu gammelig ist. Und so geht es beim Wein auch. Man kann da intuitiv rangehen, wenn ich einen Wein einschenke und der sieht noch einigermaßen attraktiv aus, könnte der noch etwas haben, was mich daran reizen könnte und was vielleicht erst nach 10 oder 15 Minuten zum Tragen kommt. Wenn der jetzt schon braun und vergammelt aussieht oder trüb, dann kann ich ihn wegschütten, dann finde ich da in der Nase und im Geschmack auch nichts mehr, was in irgendeiner Form Reiz hat. Ich würde auch einen Wein temperaturmäßig niemals zu kalt trinken, weil ich natürlich verschiedene Aromengruppen im Wein auch mittels der Temperatur betone. Und so ein Weißwein, ich gehe jetzt einfach mal vom Weißwein aus, weil ich intuitiv auch Weißweine noch lieber reif trinke als Rotweine, würde ich niemals zu kalt trinken, weil ich eben diese Aromengruppen, die ein Wein in Reife mit Temperatur präsentiert, dann einfach fördern möchte. Also ein Wein durchläuft ja verschiedene Entwicklungsphasen.
Haben wir denn hier irgendwo noch einen warmen Weißwein?
Das ist ein guter Haushalt. Natürlich haben wir warmen Weißwein. Du hast was im Glas da irgendwie, oder?
Soll ich dir was? Ah, nee, hier, jetzt sehe ich es genau. Tatsächlich. Habe ich völlig ignoriert.
Hier habe ich noch was Warmes für dich. Und ich habe auch vorne in der Kiste noch was. Möchtest du noch einen warmen haben? Soll ich noch einen holen?
Ja, ich möchte noch einen warmen haben. Da kann ich noch eine Geschichte erzählen. Ich habe damals mal...
Erzähl ruhig weiter, ich gehe mal weg.
Ja, du kannst aber dann zurufen, wenn es Fragen dazu gibt. Ich erinnere mich nämlich an, von wegen Farbe, an einen an Weinen, die ich von dir bekommen habe, Saruwa, die auch... Ja, so Ende 80 waren, also Ende 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, muss man ja sagen, die eine Wahnsinnsfarbe haben oder hatten. Und das war tatsächlich die Erkenntnis, dass wenn da noch eine geile Farbe ist, dann ist da auch noch Leben und Musik drin.
Ich habe in der Tat was, aber ich habe kein Kellnermesser hier.
Ah, das finden wir. Das, also ein Kellnermesser wird gefunden.
Nicht so eins, aber vor allen Dingen was...
Fernseh-Flasche.
Schade.
Was heißt denn hier schade?
Im Haushalt alte Weine. Viel warme Weine, aber kein Kellnermesser.
Ich finde, jetzt geht das große Umschütten der Gläser los. Das ist, wie man so schön sagt, ein Bild für die Götter. Auch nicht einfach im ersten Riechen. Was haben wir denn da?
Was? Finde ich schon. Riesling mit einer gewissen Reife. Eine Leichner. Doch. Was? Nicht einfach? Du hast eine fette Frucht in der Nase, du hast ganz viel Riesling, du hast diesen ganz leichten, typischen Rheingauer Würzton. Diese warme Molligkeit. Was daran nicht einfach?
Wie das ganze Leben halt nicht einfach ist. Lass uns bei den Alten bleiben.
Aber wie... alten Wein.
Oh, stimmt, das ist ja. Heutzutage muss man mit allen Formulierungen so sehr aufpassen, genau. Nicht, dass es Ärger gibt.
Ja, es wird dann wahrscheinlich irgendwie segmentiert, rausgelöst und irgendwo
platziert. Silvio Nietzsche und Lars Fischer denunzieren den altvorderen Teil unserer Gesellschaft.
Nein, gar nicht. Aber ich finde in der Tat, dass reife Weine eine große Herausforderung darstellen, aber einen unglaublichen Reiz präsentieren, wie es. Lass mich nochmal anfangen. Also ich finde in der Tat, dass für gereifte Weine eine gewisse Trinkerfahrung da sein muss, aber dass die einfach wahnsinnig viel Spaß machen und einfach großartig sind. Und
wobei das ist noch, also finde alte Weine noch viel mehr Spaß machen in einer größeren Runde. Also ist kurz vorm Gesellschaftsspiel, finde ich. Wenn du, wenn man mehrere Leute hat, gerade weil es so krasse Geschmäcker sind und das so abgefahren ist.
Ja, weil ja jeder auch Wein anders schmeckt und jeder so Wein anders wahrnimmt und also die Meinung, auch die Trinkerfahrung darüber unterschiedlich ist. Und kaum jemand seine Schmerzbereitschaft über die Maßen hinaus strapazieren möchte, es da aber muss und an seine Grenzen gebracht wird. Also ein reifer Wein ist eigentlich für mich auch ein schönes kommunikatives Medium. Weil du ja, wenn du über einen Wein redest, gibst du ein Stück deiner selbst preis und öffnest dich in einer gewissen Form. Und so kann ein reifer Wein, der dich dazu zwingt, dass du in deiner Wahrnehmung dich öffnest, als kommunikative Grundlage...
Ich habe kurz den Faden verloren. Also es ist...
Schade. Du weißt, was ich sagen möchte, oder?
Nein. Nee,
sie richtig. Also ein Wein zwingt dich dazu, dass du dich öffnest, kommunikativ öffnest und dann auch über andere Dinge redest, die du vorher nicht sagen wolltest.
Also das, was ich vorher gesagt habe, ist ein Gesellschaftsspiel.
Ja, sozusagen, genau. Ich wollte dich nur bestätigen. Ich wollte nett sein. Und wollte es mit meinen Worten umkleidet untermalen. Das
ist doch Quatsch. Ja, nett sein.
Aber jedenfalls, ein reifer Wein kann wie kaum ein jugendlicher Wein seine Herkunft darstellen, seine Herkunft zeigen. Also ein Wein durchläuft ja verschiedene Lebensphasen. Wenn er jugendlich ist, dann zeigt er die Rebsorte zumeist. Also die Elemente, die von der Rebsorte herrühren, die ist frisch, fruchtig, saftige. Dann zwischendurch kommt er in eine pubertäre Phase, wo er das zeigt, was der Winzer ihm angetan hat. Also du schmeckst besonders intensiv verschiedene Gärformen oder Barrikausbau. Und dann in der dritten Phase, in der Reifenphase, offenbart er seine Herkunft. Und dann riechst du besonders stark die Typizität eines Moselrieslings oder eines Rheingauer Rieslings oder eines Pfälzer Rieslings. Daher darf man nicht mehr beim reifen Weißwein diese Fruchtigkeit erwarten, sondern einfach mehr die Tertiäraromen, also die Bodeninformationen oder die Klimainformationen.
Aber man kann doch jetzt dann quasi diese Folge von Wein und Weltfrieden als Ode an den alten Wein, kann man das
an die Reife.
An die Reifen. Weine bezeichnen.
Und an die Reife als solches und an die Langsamkeit. Also das finde ich schon, weil reife Wein trinken.
Also für Weinfans und Liebhaber kann ich wirklich nur, das ist eines der schönsten Dinge, die man machen kann, sind alte, vielleicht auch verrückt schmeckende Weine zusammen probieren. Es gibt nichts, über was man mehr reden, diskutieren, sich auch im schönen Sinne streiten kann, weil einfach Geschmäcker, also wie bei Journalisten, ne, ein Thema, 10 Journalisten, 11 Meinungen. Ja, und genau das Gleiche passiert bei so einem alten Wein. Da sitzen 5 Leute am Tisch und am Ende hast du 8 Meinungen, wie dieser Wein schmecken könnte. Das ist echt knallermäßig, kann ich nur wärmstens empfehlen. Aber es ist nicht einfach, an diese alten Weine zu kommen.
Also mittlerweile immer einfacher. Also mittlerweile einfacher, weil du hast gerade in den 60er, 70er Jahren ganz viele Leute, die neues Weinbewusstsein entwickelt haben, oftmals eben auch Wein gekauft haben, dann in den 80er, 90er Jahren weniger getrunken haben, ihren Geschmack verändert haben, die Sachen trotzdem teilweise gesammelt haben. Und diese Keller kommen jetzt teilweise zum Vorschein und du kriegst jetzt teilweise relativ reife Weine, auch mit dem Bewusstsein, dass viele teilweise in verschiedenen Kellerauflösungen, dass die Leute jetzt, die in den 60er Jahren im Alter von 40 Jahren die Weine gesammelt haben. Aber
die jetzt nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sonstigen Dingen auch organisiert sind oder unter anderem mit Silvio Nietzsche befreundet sind, wie kommt man an ein paar fetzige, bezahlbare, ältere
Weißweine? Ja, das mit dem Bezahlbar ist dann teilweise schwierig, in der Tat. Also die Weine werden dann oftmals über den eigentlichen Wert hinaus veräußert, weil sie natürlich eine Jahrgangsangabe haben. Wenn ich dann irgendwelche jetzt gerade populär 71er, 61er, 51er Jahre habe, dann werden die zum 30-fachen des eigentlichen Weinwertes dann irgendwo veräußert, weil natürlich jeder gerne mal einen 30er oder 40er oder 50er oder 60 Jahre alten Wein aus seinem Jahrgang trinken möchte. Aber
ach gut, die Geburtstagsdinger.
Geburtstagsdinger. Ich möchte, es gibt vereinzelt Händler, die darauf spezialisiert sind und diese reifen Weine dann auch anbieten und sich mit denen zusammenzutun oder, und das ist mein Rat, oftmals in Weingütern einfach nachfragen. Gerade im Fränkischen, an der Mosel, in der Pfalz, im Rheingau, Traditionsweingüter,
die haben ganz, noch alte Ressourcen. Lass uns mal nochmal Butter bei die Fische bringen. Also die ich sag jetzt mal so Mosel, Saruwa, so die Gegend, Riesling, 30, 40 Jahre alt. Was ist der Preis, den man dafür bezahlt?
Jetzt aus den 80er,
der fair ist. Ja, so, puh, ja, so,
ja. Kommt natürlich drauf an, aus welcher Lage, von welchem Winzer, bei einem Prüm aus den 70er Jahren wärst du wahrscheinlich, also bei JJ Prüm aus den 70er Jahren wärst du wahrscheinlich bei 400-500 Euro ungefähr bei einer Spätlese, bei einem, was haben wir vorhin getrunken, haben wir ein Ludes getrunken, aus den 80er Jahren wärst du vielleicht bei 25 Euro.
Der trotzdem genauso viel Spaß machen kann.
Der trotzdem auf eine andere Art, aber nicht minder Spaß machen kann, genauso reizvoll sein kann. Und ich würde, und das würde ich ganz gerne noch nachschießen, weil du mich vorhin so elegant unterbrochen hast, immer dazu animieren, den Wein niemals singulär zu trinken, sondern immer als Speisebegleiter. Also gerne zu Käse, gerade weil du beim Käse ja immer reife Aromen hast, gerne zum Schmorfleisch oder zum deftigen Fisch, ihn ganz, ganz selten einfach so als Wein und sagen, gib mal alles. Gerade im Zuge der Kombination macht das so viel Spaß, wenn der Wein sich auf das Gericht einlassen kann und als Fundament dienen kann, wirst du merken, wie der Wein sich ganz gravierend sich verändert und dir nochmal anders präsentiert. Also kauft euch einfach irgendwie selbst einen reifen Gouda, irgendwie einen 8 Jahre alten Gouda oder irgendwie einen reifen Ziegenkäse und probiert dazu den Wein. Und das gibt nochmal eine ganz, ganz, also einen gereiften Wein singulär zu probieren, ist eine harte Nummer. Aber mit dem alten Käse macht das richtig viel Spaß, weil die Geschmäcker meistens noch reifer sind und den Wein zu was Jugendlichen erheben. Also das wäre so erster Tipp. Zweiter Tipp, weil du es vorhin angesprochen hast, Reife. Wie lasse ich einen Wein reifen? Hast du irgendwelche Gedanken? Was Lagerung allgemein? Oder soll ich direkt
raus? Lass mal laufen, guck mal, was rauskommt.
Du hast schon
ich kontrolliere einfach mal, ob du das richtig sagst.
Allerwichtigste gesagt, als du sagtest, wenn es so alle Jahreszeiten mitgemacht hat. Ideale Lagertemperatur für einen Wein ist natürlich der optimale Keller, bla bla bla, mit 12, 14, 18 Grad, aber das haben die wenigsten. Also das Allerwichtigste ist eine Kontinuität in der Temperatur. Also dass du nicht im Sommer 30 und im Winter minus 5 Grad hast, sondern dass du eben durchgängig maximalen Temperaturveränderung von 5 Grad hast über das gesamte Jahr. Weil der Wein sich natürlich mit Temperaturzuwachs und Reduzierung aus den zusammenzieht, dass den Korken, wenn er denn noch einen hat, hin und her schiebt und dadurch ein Schwund entstehen kann, beziehungsweise eine Oxidation, die unerwünscht ist. Aber wenn ich eine gewisse Temperaturkontinuität habe, dann kann der auch gerne bei 18 oder bei 20 Grad im modernen Keller liegen und kann dann sehr gut reifen. Ein großes Thema, wo auch gerade noch philosophiert und gestritten wird, ob die Keller eher stehend oder liegend sein sollen. Grundsätzlich, wenn du so eine Flasche nimmst und du legst die vor dir hin, dann siehst du ja, dass der Wein mit einmal viel mehr Oberfläche hat, als wenn die Flasche steht. Und durch die Oberfläche reift der Wein ja. Also von dem her wäre eigentlich rein theoretisch die stehende Lagerung die bessere Lagerung. Wie gesagt, gibt es ganz viele Meinungen zu. Und wird ganz viel diskutiert. Ganz viel diskutiert wird auch über die Feuchtigkeit des Kellers, ob der jetzt in der Tat diese absolut perfekte Luftfeuchtigkeit von 70% haben muss. Viele sagen nein, weil er von unten genügend Luftfeuchtigkeit hat und somit von außen nicht die Luftfeuchtigkeit braucht. Und das Problem bei den Etiketten, um das Ganze auf die Hardfacts runterzubrechen, ist, wenn man die entweder mit Klarlack einpinselt oder mit Folie ummantelt oder mit Tesa ummantelt, damit man diese Etiketten erhält und dann nicht vor der Problematik steht, dass man am Schluss nicht weiß, was gestern Abend den Kopf verursacht hat.
Ich finde, was wir unbedingt als Thema noch für einen zukünftigen Podcast notieren sollten, ist, Silvio und Lars füllen sich einen Weinkeller. Ich packe in meinen Weinkeller und das spielen wir dann ganz lange.
Ja, schön.
Findest du?
Das finde ich ganz, ganz gut und vielleicht auch Thekenwissen.
Thekenwissen?
Ja, irgendwie so, womit man angeben kann vor seinen Kumpels. Also, dass du halt irgendwie so ein, zwei lustige Fakten hast, genau, wo du sagst, also, oder wenn du eine Frau beeindrucken möchtest, jetzt ja nicht mehr, aber womit die Zuhörer
immer dazu, irgendwie
HörerInnen den entsprechenden Kommunikationspartner an der Bar zu beeindrucken.
Genau das alles gibt es möglicherweise nächstes Mal.
Oder übernächstes Mal.
Oder übernächstes Mal.
Aber fang mal an, ich fülle meinen Keller.
Ich fülle meinen Keller mit Margaux Chateau.
Chateau Margaux.